schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Ich spreche heute, ich glaube, so detailliert über die Schulter, wie ich es wirklich noch nie getan habe. Vielleicht habe ich auch noch nie über irgendetwas so detailliert im Podcast gesprochen. Ich glaube jedoch, dass das Thema Schulter, Schultergürtel, Schulterblatt so relevant ist, sowohl im Yoga als auch in unserem Alltag, dass es das wert ist. Und ich glaube, dass ganz häufig nicht so klar ist, wenn Menschen etwas erzählen, erklären, was denn da noch alles hintersteckt. Und dieses Problem, in Anführungsstrichen Problem, habe ich relativ häufig, vor allem auch in meinen Ausbildungen, dass ich etwas erkläre und dann aber denke, da gehört ja noch Information XYZ dazu. Denn im Endeffekt sind wir ja ein ganzes System. Das heißt, wenn ich über die Schulter spreche, dann spreche ich ja über Muskeln, über Bänder, über das Knochengerüst, über Faszien, über das Nervensystem, über Energie, über Emotionen. Ich spreche ja über ganz, ganz viel gelernte Bewegungsabläufe und so weiter. Das heißt, wenn ich eine Aussage treffe, dann steckt da für mich persönlich ja ganz viel anderes Wissen hinter. Und diesen Kontext kann ich aber nicht immer in ganzer Fülle erklären. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, um euch zu erklären, warum mache ich was? Warum sieht das Sequencing, also die Zusammenstellung der Asanas, der Übungen, für mich in einer, ich sag mal, recht yoga-therapeutischen Klasse so aus, wie sie aussieht? Was denke ich mir dahinter? Denn es kann ja Person A genau die gleiche Sequenz von Asanas hintereinander schalten und sich etwas ganz anderes dabei denken als Person B. Und ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen mehr mitnehmen in meinen Kopf, in meine Gedanken. Vor allem auch angelehnt an einen Workshop, den ich am 25. Mai 2024 in Köln gebe. Das ist ein 3-stündiger Workshop zum Thema gesunde Schultern im yogischen Kontext. In diesem Workshop werden wir uns das Schultergelenk genau anschauen, in Theorie und dann in Praxis alles üben, was für dieses Gelenk relevant ist. Das heißt, ihr werdet ganz viele Übungen kennenlernen, ihr bekommt ein Workbook dazu, sodass ihr das Ganze dann auch super mit nach Hause nehmen könnt. Es werden einige Sachen auch mit dem Theraband und mit Blöcken dabei sein. Und ich würde mich so, so freuen, einige von euch dort zu sehen. Das Ganze findet in Köln-Ehrenfeld statt. Ich werde euch den Link zu für alle Informationen unten reinpacken. Wenn du aus der Nähe von Köln kommst oder an dem Wochenende, es ist ein Samstag und das Ganze findet von 14 bis 17 Uhr statt, in der Gegend bist, dann komm super gerne vorbei. Das wäre so schön, wenn wir uns wirklich auch live sehen und ich dort quasi einfach nochmal ganz konkret mit anfassen, mit zeigen, mit ins Detail gehen, dir zeigen kann, was du alles für deinen Schultergürtelkomplex so machen kannst. Das wird auf jeden Fall super, super schön und ich freue mich schon sehr drauf. Also schau da super gerne vorbei und dann komm am besten auch vorbei. Und jetzt starten wir mal mit dem Thema, was gibt es denn alles für die Schulter? Was gibt es zu beachten? Wie können wir unsere Schultern unterstützen, sodass sie gesund bleiben oder gesund werden und dann gesund bleiben? Als allererstes sprechen wir mal darüber, was stellt die Schulter denn dar? Ich habe eine andere Folge in diesem Podcast, die so ein bisschen mehr auf ja wirklich so auf das Detail, die Anatomie der Schulter eingeht. Da möchte ich jetzt heute gar nicht so sehr drauf eingehen, denn heute möchte ich eher darüber sprechen, funktional gesehen, was bedeutet die Schulter, was braucht sie und was können wir alles machen und in welcher Reihenfolge. Die Schulter ist ja ein Kugelgelenk. Das bedeutet, wir haben drei Bewegungsrichtungen. Ja, wir können die Schulter nach oben anheben über vorne, wir können sie nach hinten strecken, Flexion, Extension. Wir können die Abduktion machen, das heißt über die Seite anheben, und wir können über die Mitte, quasi vor unserem Bauchnabel, eine Adduktion machen. Und dann gibt es die Innen- und die Außenrotation. Und aus diesen ganzen Bewegungsrichtungen bildet sich dann auch die Zirkumduktion. Das heißt, wir können große Kreise machen mit der Schulter, was dann quasi immer eine Kombination aus mehreren Bewegungsrichtungen sind. Und das haben wir eigentlich in unserem Alltag vor allem ständig. Das heißt, ich habe ganz häufig Kombination Flexion, Abduktion, Außenrotation, wenn ich so nach oben zur Seite greife. Wir haben ganz häufig eine Adduktion mit Flexion und Innenrotation, wenn ich so quasi über die Mittellinie greife. Das heißt, es ist in den meisten Fällen ziemlich, also einfach eine komplexe Bewegung, die eine Kombination aus allem darstellt. Im Yoga und vor allem auch im yogatherapeutischen Kontext können wir dann aber auch ganz isoliert diese einzelnen Bewegungen beüben, sodass sie dann in diesem Zusammenspiel von mehreren Bewegungen auch wirklich alle ausgeglichen stattfinden können, diese Bewegungen. Die Schulter ist unser beweglichstes Gelenk. Und dabei komme ich nochmal darauf zurück, was denn das eigentliche die eigentliche Aufgabe von einem Gelenk insgesamt ist. Das ist es nämlich nicht, Bewegung zuzulassen primär, sondern Bewegung zu verhindern. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Kniegelenk habe, was ich ja vor allem strecken und beugen kann, es gibt auch nur so eine leichte Rotationskomponente, die auch wichtig ist, aber ich kann vor allem beugen und strecken. Und was das Gelenk mit all den Bändern und den Muskeln und auch quasi dem Aufbau der knöchernen Strukturen vor allem macht, ist es zu verhindern, dass weitere Bewegung stattfindet. Denn wenn wir einfach nur so ein Gerüst aus verschiedenen Knochen werden, die nicht gut gesichert sind und die nicht auch Bewegung verhindern, dann wären wir halt einfach so eine riesige Gummipuppe, die sich in alle Richtungen bewegen kann, und das würde nicht gut funktionieren, weil wir so viel Kraft aufwenden müssten, uns zu stabilisieren, beziehungsweise wir wären überhaupt nicht so in der Lage, uns so divers zu bewegen. Und das, finde ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu verstehen im Kontext Gelenke und Bewegung. Es ist vor allem wichtig, dass Gelenke auch Bewegung verhindern. Denn wenn wir keine Gelenke hätten, einfach Knochen auf Knochen wäre und nicht so ein Bereich wäre, wo wirklich Bewegung stattfindet, dann wären wir keine Struktur, dann hätten wir keine Struktur. Und das Schultergelenk ist eben das beweglichste Gelenk, was auch dazu führt, dass es einfach viele Probleme mit sich zieht. Denn es verhindert relativ wenig Bewegung. Es ist relativ frei. Wenn du dir das Schultergelenk einmal anatomisch anschaust, dann siehst du, dass wir nicht, wie zum Beispiel beim Hüftgelenk, so eine Pfanne haben, wo der Kopf, also der Kopf des Oberschenkelmuskels, so richtig drinne ist, sondern es ist quasi nur so angelehnt. Ja, wir haben das Acromion, das ist das Schulterdach, und darunter liegt dann unser Humeruskopf, also der Oberarmknochenkopf. Und wenn wir dort nicht so viel Muskulatur hätten und so viel Bänder und einfach fasziales Gewebe, was uns dort auch, also die Kapsel und Faszien, was uns dort stabilisiert, dann könnten wir, dann wäre die Schulter einfach nur so ein freies Gelenk, was überhaupt gar keine Struktur hätte und gar keine Stabilität. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite, dass wir ganz, ganz weit bewegen können. Ja, wir können eine riesige Bewegung im Schultergelenk machen. Wir können hier auch sehr gut in so eine Hypermobilität kommen. Das sehen wir manchmal gerade im Yoga auch, ja, dass Leute wirklich in so eine sehr, sehr weite Öffnung der Schultern kommen. Denn in den Büchern, sage ich mal, die Beweglichkeit der Flexion, also des Anhebens über vorne des Arms, wenn ich jetzt meinen Arm im herabschauenden Hund habe zum Beispiel, dann sind das 180 Grad. Das heißt wirklich, mein Arm ist einfach in Verlängerung nach oben und da ist Ende. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel mal die Puppy Pose angucken oder das volle Rad, dann sehen wir, oder zum Beispiel auch der Tänzer mit Griff hinten, wenn wir den Fuß quasi über Kopf hinten greifen, dass die Schultern teilweise so weit geöffnet sind, dass es total über das Maß des eigentlich Normalen hinausgeht. Und für viele Asanas brauchen wir das auch. Das heißt zum Beispiel der Bogen, wenn ich die Arme über Kopf halte und hinten meine Füße greife, was ja schon eine sehr, sehr fortgeschrittene Asana ist und für viele auch nicht zugänglich, ist nur zugänglich für mich, wenn ich hypermobil bin. Ja, wenn meine Schultern und auch meine Wirbelsäule und meine Hüften und einige andere Gelenke quasi einfach mehr Bewegung zulassen, als das eigentlich gedacht ist. Deswegen braucht die Schulter besondere Aufmerksamkeit, beziehungsweise wird im Yoga auch manchmal einfach überstrapaziert und es entstehen Erkrankungen der Schulter, Schmerzen in der Schulter, Entzündungen in der Schulter, Hypermobilität ist auch ein Krankheitsbild. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was können wir denn tun, um die Schulter wirklich in ihre Kraft zu bringen, in ihre Stabilität und in ein ausgeglichenes Zustand der Bewegung und Haltung. Gehen wir einfach mal Stück für Stück die Dinge durch, die die Schulter braucht. Am allerwichtigsten ist die Stabilität. Wenn meine Schulter nicht stabil ist, das heißt, die verschiedenen Strukturen, die Stabilität geben, nicht in einem Zustand sind, der normal ist, sage ich mal, ja, so wie es gedacht ist. Zum Beispiel haben wir ein Labrum außen. Es ist so eine knorpelige Schicht, die quasi einmal das Schultergelenk, die Pfanne umzieht. Wenn das zum Beispiel verletzt ist und nicht richtig Stabilität geben kann, wenn wir eine Überdehnung oder vielleicht sogar einen Riss, also eine tatsächliche Verletzung von den Bändern haben, die die Schulter umgeben. Oder wenn unsere Muskulatur, und da kommen wir zur Rotatorenmanschette, die höchst wichtig ist in Bezug auf die Stabilität der Schulter, wenn die nicht richtig muskulär im Einklang ist, das heißt, wenn Außenrotatoren und Innenrotatoren nicht im Ausgleich sind, wir haben 4 Muskeln, die die Rotatorenmanschette darstellen, dabei haben wir 3 Außenrotatoren und nur einen Innenrotator. Und trotzdem ist diese Innenrotation meistens die, die stärker ausgeprägt ist als die Außenrotation, beziehungsweise unsere Außenrotation, die Außenrotatoren sind meistens zu schwach, obwohl sie 3-1 sind. Wenn das nicht im Einklang ist, dann haben wir auch keine ausreichende Stabilität, denn diese die Rotatorenmanschette im Ganzen fixiert den Humeruskopf, also den Kopf des Oberarmknochens, in unserem Schultergelenk. Ja, die greifen den quasi, die umgreifen den wie so, irgendwie stelle ich mir das immer vor, wie so Tentakeln von einem Oktopus. Und die greifen quasi so sich diesen Humeruskopf und halten den in der Pfanne. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn die eine Seite viel lascher ist als die andere, beziehungsweise da immer so ein Ungleichgewicht ist, dass es mehr in die eine Richtung rotiert als in die andere, dass da Stabilität verloren geht. Und wir brauchen diese Stabilität, besonders im Yoga, auch nicht nur in einer neutralen Position des Armes, also wenn der so nach unten hängt, sondern vor allem auch in Bewegung, das heißt während der Bewegung, aber auch in der Haltung von einer Position, wie im herabschauenden Hund zum Beispiel, da ist ja mein Arm nicht in seiner neutralen Position, sondern in einer ziemlich großen Bewegungsposition und ich will dort halten und stabilisieren. Da kommen wir wieder auf sowas wie das Rad oder den Bogen. Ganz viele Asanas, wo die Schulter eben in einer, ich sag mal, extremen Position ist. Und dort muss ich dann aber auch wieder stabil bleiben. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz viel verlangt auch von diesen stabilisierenden Muskeln, die ganz gelenksnah sind, um dort tatsächlich in jeder Position stabil zu sein. Dann brauche ich natürlich Kraft und Mobilität. Und ich nenne das hier gemeinsam, denn wir wollen vor allem eine Balance schaffen zwischen Kraft und Mobilität. Das heißt, wir werden gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, auf PROM und AROM. PROM ist passive Range of Motion, also passive Beweglichkeit, und AROM ist aktive Beweglichkeit. Das heißt, wie weit kann mein Arm in eine gewisse Position gehen, wenn ich passiv mich da reinbringe, zum Beispiel in der Puppy Pose, wenn ich quasi die Hände vorne am Boden habe und dann wirklich wie so eine Hängematte durchhänge, dann ist das ja quasi mit der Schwerkraft, mit dem Gewicht meines Körpers gehe ich da rein und das ist passiv. Diese große Beweglichkeit meiner Schultern würde ich wahrscheinlich nicht aktiv hinbekommen. Das heißt, wenn ich stehe und meinen Arm einfach nach hinten bringe, habe ich nicht die Kraft, um dort mich aktiv hinzubringen und dort aktiv zu halten. Das heißt, wir wollen einen guten Ausgleich haben. Eine Sache, die sehr schwierig werden kann oder zu Verletzungen führen kann, ist, wenn meine passive Beweglichkeit sehr viel größer ist als meine aktive Beweglichkeit. Das haben wir zum Beispiel im Kontext Hypermobilität, dass ich zwar sehr weit in Asanas reinkomme, in Positionen reinkomme, dort aber überhaupt nicht stabil bin und auch nicht die Kraft habe, um mich dort wirklich aktiv zu halten oder aktiv dahin zu bringen. Das heißt, wir wollen das in einem guten Ausgleich haben. Und das kann für die eine Person heißen, dass sie weniger Mobilität erstmal braucht und erstmal wieder zurückgeht einen Schritt und schaut, dass sie Kraft aufbaut. Und für andere kann es heißen, dass sie vielleicht ganz viel Kraft haben. Ich denke jetzt an vor allem auch Männer zum Beispiel, die haben meist das in einem, ja, besser ausgeglichen, weil ihre aktive und passive Mobilität oftmals das gleiche ist, sie aber nicht die volle Beweglichkeit haben. Das heißt, da würde man dann auch daran arbeiten, Mobilität zu schaffen in den Schultern, weil die Kraft ist meistens da. Das heißt, man müsste dann schauen, wie kann man hier noch beweglicher werden und dann aber auch in diesem Bereich wirklich Kraft aufbauen. Eine weitere Sache, die total wichtig ist, ist das Schulterblatt. Und Schulter und Schulterblatt sind quasi, also das Schulterblatt ist Teil des Schultergelenkes. Wir können das nicht voneinander trennen, denn das Schulterblatt bindet unseren Arm über die Schulter an unserem Körper an. Und ich komme da gleich auch nochmal zu, dass unser Rumpf immer auch mit betrachtet werden muss, wenn wir über Extremitäten sprechen. Das heißt, die Arme, die Beine und der Kopf, das sind alles Extremitäten, die am Rumpf auf eine gewisse Art und Weise angebunden sind. Unsere Hüfte ist über das Becken am Rumpf angebunden und da haben wir eine sehr viel, ich sag mal, stabilere Verbindung, weil das wirklich alles knöchern verbunden ist. Unser Schulterblatt, was ja, ich sag mal, von der Idee her ähnlich ist wie das Becken. Wir haben diese zwei flachen Knochen, die zwar am Becken zusammengewachsen sind und dort einfach feste sind. Im Schulterbereich sind die zwei Schulterblätter jedoch nicht so fix. Das heißt, diese Schulterblätter, die sind ja quasi gar nicht wirklich verbunden mit unserem Körper außer bindegewebig. Das heißt, die sind da eingebettet über Faszien und Muskulatur, aber es ist nicht so, dass wir tatsächlich eine knöcherne Verbindung haben. Und das kann natürlich auch wieder dazu führen, so wie es auch ganz häufig gesehen wird, dass einfach zu viel Spielraum da ist. Das heißt, dieses Gelenk lässt eigentlich zu viel Bewegung zu, als dass es ohne gute Kräftigung wirklich gesund bewegt werden kann. Ja, wir haben da so viel Bewegungsspielraum, dass wir ziemlich viel Kraft brauchen und muskuläre Stabilität, um dort wirklich uns vor allem im yogischen Kontext, wo es ja sehr groß wird, teilweise in den Schultern, gut stabilisieren zu können. Eine Sache, auf die wir bei den Schulterblättern immer achten können und dürfen, ist diese Flügelchen. Das heißt, wenn hinten die Flügelchen, also die Schulterblätter so nach oben stehen, ja, und wir diese Kanten, die medialen Kanten des Schulterblattes sehen, dann bedeutet das, dass es nicht gut angebunden ist, muskulär, das heißt nicht gut muskulär stabilisiert ist an unserem Brustkorb. Und das führt dann auch dazu, dass unsere Schultern instabiler sind. Und generell, gerade bei Frauen, sieht man das häufig, diese Flügelchen, ja, wenn die im Sommer zum Beispiel einen Top anhaben oder einen Bikini, dann sieht man, wie die da hinten abstehen. Und man würde vielleicht sogar sagen, das ist einfach normal, aber das ist quasi nicht der normale Zustand. Eigentlich sollte man die Schulterblätter, diese Kante nicht sehen. Das heißt, es sollte eigentlich die ganze Zeit am Brustkorb angebunden sein. Es sei denn, wir machen jetzt zum Beispiel wie im, wenn wir die Arme hinten zusammengreifen, also dieses Kuhgesicht quasi machen, und der untere Arm, der ja in so einer sehr starken Innenrotation ist, da ist das okay, wenn das Schulterblatt abhebt, weil es eben diese starke Innenrotationskomponente hat. Wenn ich aber den Arm einfach über oben, über die Seiten anhebe oder einfach nur stehe in neutraler Position, sollte das Schulterblatt angebunden sein. Was auch eine große Rolle spielt, ist unser Rumpf und die Beweglichkeit der Wirbelsäulenabschnitte, die in unmittelbarer Nähe sind. Und das ist einmal die Halswirbelsäule, die auch relevant ist in Bezug aufs Nervensystem. Denn die Nerven, die unsere Schulter und unsere Arme innervieren, das heißt, die dort die Muskulatur aktivieren und quasi für Empfindungen auch zuständig sind, die entspringen aus der Halswirbelsäule. Ja, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hat, spürt er das wahrscheinlich den gesamten Arm runter. Das heißt, das ist wichtig. Und die Brustwirbelsäule hat natürlich auch eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf die Haltung der Schultern und des Schultergürtels. Wenn ich jetzt sehr rund bin in der Wirbelsäule, dann werden meine Schultern auch eher nach vorne sinken. Ich werde vorne weniger Platz. Brustmuskulatur ist eher verkürzt. Und ich bin auch eher in so einer Innenrotation. Wenn meine Brustwirbelsäule aber, ich sag mal, neutral ausgerichtet werden kann und ich auch die Möglichkeit habe, dort in eine Rückbeuge zu kommen, wenn ich zum Beispiel große Rückbeugen üben möchte, dann habe ich auch viel mehr Raum in meinen Schultern. Das heißt, wir haben eine unmittelbare Auswirkung der Wirbelsäule des Rumpfes auf unsere Schultern. Okay. Jetzt habe ich so ein bisschen darüber erzählt, was brauchen wir denn? Kommen wir jetzt einmal dazu, was können wir denn machen, um das zu erreichen? Das Erste, womit ich immer anfangen würde, ist in Rückenlage zu atmen. Und dort erstmal zu schauen, wo stehen denn meine Schultern im Raum, wenn ich liege? Denn auf eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürliche Art und Weise dürfen die Schulterblätter am Boden abgelegt sein. Die Schultern, also das Schultergelenk, hat zumindest im hinteren Bereich auch Kontakt mit der Matte. Ich könnte theoretisch ohne Unterlagerung des Kopfes eine neutrale Halswirbelsäulenposition haben. Und wenn ich atme, dann darf mein Schultergürtel entspannt bleiben und nur meine Bauchdecke bewegt sich. Was wir stattdessen ganz häufig sehen, ist, die Schultern sind nach oben rangezogen, der Nacken ist eher in einer Lordose und das Kinn zeigt so nach oben Richtung Decke. Und die Atmung geht auch ganz häufig in den Schultergürtel. All diese Dinge haben einen immensen Einfluss auf unsere Schultern. Das heißt, das Erste, was ich hier üben würde, ist den Nacken lang ausrichten, vielleicht durch Unterlagerung, üben, die Schultern wirklich loszulassen, in den Boden fließen zu lassen, eher so eine leichte Außenrotationskomponente einzustellen. Das kann man super machen, indem die Handinnenflächen nach oben zur Decke zeigen. Und dann üben, wirklich in den Bauch zu atmen, sodass die Atemhilfsmuskulatur, die in unserem Nacken-Schulterbereich ist, dass die eher entspannen kann und dazu beiträgt, dass der Schultergürtel, die Schultern wirklich loslassen können, dass die Brustmuskulatur sich entspannen kann. Dann würde ich in Rückenlage liegend damit beginnen, den Zusammenhang Rumpf-Arme zu spüren. Das heißt, wir liegen flach am Boden und ich hebe einfach mal einen Arm an. Egal wohin eigentlich. Einfach irgendwo im Raum anheben. Und dann spüre ich, oder ich möchte in dieser Übung lernen zu spüren, was passiert in meinem Rumpf. Denn man merkt sofort auch eine Aktivierung im Rumpf. Und meistens ist es diese Diagonale. Das heißt, wenn ich meinen rechten Arm anhebe, dann spüre ich das quasi auf der Diagonalen von der rechten Schulter bis zum linken Beckenkamm. Und das ist ganz wichtig, das wahrzunehmen und dann eventuell auch so ein bisschen zu unterstützen. Das heißt, den Rumpf wirklich stabil halten zu lernen und diese Diagonalen wirklich wahrzunehmen. Und das kann man am besten über ganz langsames Bewegen. Das heißt, eine Sache, die ich auch ganz viel in meinen Ausbildungen unterrichte, ist in Rückenlage die Arme ganz langsam über vorne anzuheben und wirklich so in Zeitlupe bis hinter Kopf zu bringen. Ganz häufig merken wir dann auch irgendwann, dass irgendwo so eine kleine Stufe ist oder ein Moment, wo wir merken, oh, da ist irgendwie, läuft es nicht ganz glatt. Und das ist ein Indiz dafür, dass in diesem Bereich, zum Beispiel im Bereich 110 Grad Flexion. Das heißt, ich hebe meinen Arm über vorne an und wenn ich so gerade so kurz über die 90 Grad bin, dort merke ich, da ist so eine kleine Stufe. Das heißt, in diesem Bereich darf ich anhalten und üben, mich zu stabilisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Besonders schön kann man das, wenn man wirklich im 1:1 arbeitet und ich dann quasi dort als Therapeut, als Yoga-Therapeutin hingehe und quasi Widerstände gebe in diesem Bereich. Aber man kann dort auch dann einfach mal einen Block in die Hand nehmen und gucken, okay, kann ich mich hier üben, kann ich hier so ein bisschen bleiben, ganz kleine Mikrobewegungen machen und mich stabilisieren. Denn das brauchen wir. Denn ansonsten wirst du jedes Mal, wenn du im Hund bist und dann auf 110 Grad bist, wo du ja jedes Mal vorbeikommst, wirst du jedes Mal diesen Moment haben von, das Gelenk ist gerade nicht stabil und ich habe da wahrscheinlich eine relativ unsaubere Bewegung in dem Moment. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Und ich merke gerade schon wieder, ich könnte zu jedem dieser Punkte noch mal mehr erzählen. Ich könnte noch mal mehr ausschweifen und über die offene und geschlossene Kette sprechen, was das muskulär für einen Unterschied macht. Das Thema Atemhilfsmuskulatur wäre noch mal eine ganze Podcast-Folge für sich. Also es ist wirklich jede kleinste Sache, die wir üben mit unserem Körper, kann so komplex weitergedacht werden. Und da darf man immer dran denken, wenn wir Übungen machen, die so sehr simpel uns erscheinen. Ja, wie zum Beispiel einfach nur in Rückenlage zu liegen und zu atmen. Ja, ist ja quasi was, wo wir denken, ja, das mache ich jeden Tag, ist irgendwie easy. Aber dass da ganz, ganz viel dazugehört und dass die Art und Weise, wie wir abgelegt sind, wie wir atmen, wo Bewegung stattfindet, total relevant ist. Und wenn wir dann mal denken, wir sind in sowas wie dem Rad oder dem Tänzer oder in einem Handstand, dann wird es auf einmal so, so komplex. Dann gibt es ja so viele verschiedene Dinge, die auf einmal relevant sind, dass es einfach ganz, ganz viel Praxis benötigt, um das wirklich qualitativ hochwertig zu machen. Und das ist etwas, was ich mit dieser Folge auch bewirken möchte. Ich möchte so ein bisschen eine Aufmerksamkeit darauf bringen, was der Körper alles leistet in so einem Moment, auch wenn es scheinbar simpel ist. Aber es gibt so viele Komponenten, auf die man auch noch eingehen kann. Was nicht bedeutet, dass man das muss. Man kann es auch simpel halten, aber ich möchte euch einfach mal so ein bisschen mit in meine Welt bringen, wo quasi ich immer an alle Komponenten denke, die damit reinfließen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar das Thema PROM und AROM, passive Range of Motion, aktive Range of Motion. Beides möchten wir verbessern und da gibt es verschiedene Techniken. Wir können zum Beispiel PNF nutzen. PNF ist im Endeffekt eine Technik aus der Therapie, die aber mittlerweile auch echt so ein bisschen mehr immer ins Yoga reinkommt. Und da geht es im Endeffekt darum, verschiedene Bewegungskombinationen, also zum Beispiel, was ich vorhin sagte, Flexion, Abduktion, Außenrotation, also das Anheben des Armes, so dass nach seitlich außen, dass das langsam und mit Widerstand ausgeführt wird. Das kann man auch vor allem in einem 1:1 schön machen. Es gibt aber auch Techniken, das selber zu üben. Dann myofasziale Arbeit, das heißt, dass wir wirklich an so, ich sag mal, Triggerpunkte gehen in der Muskulatur und dort mit so einem Ball oder auch mit unserem Block arbeiten. Da gibt es auch einige Übungen jetzt mittlerweile in der Videothek und da wird es auch noch einige mehr geben in nächster Zeit, denn ich habe ja selber noch meine Ausbildung gemacht, wo das ganz, ganz viel Thema war und ich da einfach nochmal ganz viel Inspiration bekommen habe. Und gerade für diesen Schulterkomplex ist das total relevant, denn die Muskulatur ist einfach so wichtig für die Stabilität dieses Bereiches, dass sie halt auch häufig wirklich verspannt ist, weil sie so viel leisten muss. Das heißt, da ist es manchmal ganz hilfreich, in einen Bereich reinzugehen und dort so ein bisschen mehr erstmal auch Freiheit für die Muskulatur zu schaffen, bevor wir dann in die Aktivität gehen. Eine weitere Sache, um die aktive Range of Motion vor allem zu verbessern, ist Exzentrik. Das heißt, wir wollen irgendwo in einer Position halten und dort die Kraft quasi, also die Bewegung aufhalten. Das beschreibt im Endeffekt Exzentrik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Arm einfach, ich stehe gerade und ich heb meinen Arm vor mich an und ich halte hier einfach, dann ist das Exzentrik. Denn mein Muskel muss ja jetzt verhindern, dass mein Arm wieder runterfällt. Ja, das ist exzentrische Bewegung. Wenn ich meinen Arm nach oben anhebe, dann ist das Konzentrik. Das heißt, der Muskel, der zieht sich zusammen und hebt meinen Arm hoch. Sobald ich aber hier anhalte und nicht mehr bewege, ist es exzentrisches Training. Und das brauchen wir vor allem, wenn wir eben in großen Bewegungsspielräumen, also Arme über Kopf, wenn wir dort stabil bleiben wollen, dann muss ich lernen, dort nicht einfach in meinem Gelenk zu hängen, sondern exzentrische Muskelkraft zu nutzen, um mich dort zu stabilisieren. Dann eine Sache, die natürlich super wichtig ist, ist das Alignment. Und ich bin generell kein Fan von so ganz striktem Alignment, sondern eher von aktivierendem Alignment. Das heißt, mir ist wichtig, was ist aktiv in dem Moment. Ja, ich möchte nicht, dass Muskelgruppen, die eigentlich hier super wichtig sind, wie die Rotatorenmanschette oder der Serratus anterior, ein Muskel, der die Schulterblätter am Brustkorb anbindet, dass die nicht aktiv sind in einem Moment, wo sie aktiv sein sollten. Das heißt, es geht mir weniger darum, wo zeigen die Finger hin im Stütz oder wie, ne, also wie sind wir knöchern ausgerichtet, sondern eher, welche Muskeln sind hier dabei. Und die Asana, die hier am allerwichtigsten ist, vor allem in Bezug auf Schulterverletzungen, ist das Chaturanga. Denn das ist einfach etwas, was viele Menschen üben im Yoga und ganz, ganz viele eigentlich überhaupt nicht muskulär dafür breit sind. Ja? Die haben eigentlich gar nicht genug Kraft. Und lass uns vielleicht einmal über Kraft sprechen. Ich werde euch mal so eine Reihenfolge sagen von Übungen, die ich quasi ausprobiere mit meinen Schülerinnen und schaue, okay, können die das umsetzen? Können wir zur nächsten Stufe gehen? Und das Erste, was ich quasi mache, ist erstmal die Hände einfach im normalen Sitz vorne anheben. Kann man hier gut halten. Kann man dann die Hände an die Wand bringen und dort quasi einen Stütz an der Wand halten. Ich weiß, hört sich ganz simpel an, ist aber für manche Menschen schon herausfordernd. Dann kommt der Vierfußstand, das heißt wirklich auf allen Vieren, kann die Person sich hier halten. Auch das ist anstrengend für manche Menschen. Dann kommt das halbe Brett, das heißt so auf den Knien. Ich mache ein Brett auf den Knien, kann das gehalten werden und dann aber wieder mit der Qualität, die ich haben möchte. Das heißt, sind die Schultern, ist die Rotatorenmanschette aktiv. Das heißt, ist mein Humeruskopf hier wirklich aktiv und stabilisiert oder hängen die Leute so in ihren Gelenken drin? Sehe ich hinten die Flügelchen aufklappen oder können die ihr Schulterblatt hier anbinden? Ja, dass die Person in einem halben Brett irgendwie sich halten kann und überleben kann, das ist nicht mein Qualitätsmerkmal, sondern ich gucke wirklich, okay, kann die hier sein und sich aktivieren? Das Gleiche mache ich natürlich auch vorher an der Wand, dass ich wirklich schaue, okay, kannst du mit relativ wenig Belastung dein Schultergelenk und deine Schulterblätter gut stabilisieren und muskulär aktivieren? Von dort geht es ins ganze Brett. Da ist ja schon bei den allermeisten Leuten Schluss. Das können viele TeilnehmerInnen in unseren Kursen überhaupt nicht sauber halten. Das heißt, und wenn das nicht geht, dann fange ich erst gar nicht an, ins Chaturanga zu gehen. Denn das muss stehen, sonst ist es einfach zu viel. Und ich weiß, dass das Chaturanga in einem normalen Sonnengruß dazugehört und dass wir das halt üben, weil es dieses Konzept ist. Aber es ist für die allermeisten Menschen nicht zugänglich. Und dadurch, dass wir dann im Yoga einfach immer weiter machen und nicht an solchen Stellen mal anhalten und gucken, okay, wie können wir das jetzt, wie können wir das erreichen, dass die notwendige Muskulatur aktiviert wird, sodass die überhaupt auch trainiert wird und Kraft aufbaut, dann geht es immer so weiter. Und das ist wirklich ein Teufelskreis, weil die Leute machen immer wieder diese Bewegungen, bauen aber gar nicht die Kraft auf, die wir brauchen. Denn sie sind nur in diesem oberflächlichen Muskelgerüst, was ja vor allem für Bewegung relevant ist. Das heißt, wir haben den Delta-Muskel, wir haben den Bizeps-Muskel, den Trizeps. Und das ist so die ganz oberflächliche Muskulatur, die vor allem dafür da ist, um Bewegung stattfinden zu lassen. Die darunter liegende, tiefliegende Muskulatur, wie die Rotatorenmanschette, der Serratus anterior, die Rhomboideen, die sind vor allem dafür da, Stabilität zu schaffen. Und ganz häufig, weil wir eben nur über Bewegung sprechen in der vor allem Yoga-Vinyasa-Asana-Praxis, trainieren wir dann auch nur diese oberflächliche Muskulatur und kriegen es nie hin, mal wirklich tiefer zu arbeiten. Okay, nach dem Brett würde der Seitstütz kommen. Auch etwas katastrophal sieht das ganz, ganz häufig aus. Ja, wir sind im Seitstütz. Die Person muss in der Lage sein, sich rauszuschieben. Das heißt, ich habe wirklich Platz und hänge nicht so im Gelenk drinne. Auch hier will ich die Schulterblattanbindung. Das heißt, mein Schulterblatt ist wirklich am Brustkorb angelehnt. Ich sehe kein Flügelchen und es sieht wirklich, meine Achsel sieht weit aus, also dieses Achseldreieck. Und ich habe da wirklich so eine schöne, stabile Schulter. Erst wenn das stabil gehalten werden kann, ist das Chaturanga dran. Ja, erst wenn das Brett und der Seitstütz wirklich gehalten werden können, habe ich genug Kraft und Stabilität, um ein Chaturanga zu üben. Dann schaue ich mir an, kann die Person auf ungefähr 90 Grad nach unten gehen im Chaturanga. Das würde ich natürlich Stück für Stück aufbauen. Erstmal ganz kleine Mini-Push-Ups, ja, diese Art von Übungen ist auch genau das, was ich vermittle, was ich in meinem Workshop vermitteln werde, was ich in meinen Ausbildungen vermitteln werde oder vermittle schon. Und dann schaue ich, okay, wie weit können wir gehen, ohne dass die Schulterblattanbindung verloren geht, ohne dass die Schultern so Richtung Ohren ziehen, ist die Rotatorenmanschette noch dabei. Das heißt, wir brauchen einfach wirklich Zeit, um diese Kraft aufzubauen. Dann erst, wenn dieses Chaturanga ganz sauber ist, würde ich übergehen zu etwas wie der Krähe oder dem Handstand, irgendwelche Armbalancen. Auch das, also manchmal ist es ja wirklich so, dass Leute nach ihrer dritten, vierten Yogastunde im Kurs eine Krähe üben oder in ihrer ersten Yogastunde, weil es einfach freie Klassen sind und jeder kann kommen und gehen, wie er möchte. Und dann wird die Krähe geübt, weil es eine tolle Herausforderung ist. Und ne, die Leute, vielleicht die YogalehrerInnen, denken, ja cool, ich kann diese Armbalance und ich will das auch mal mitgeben und das macht ja Spaß. Ja, verstehe ich und das soll ja auch alles Spaß machen. Und gleichzeitig ist es einfach für die meisten Menschen überhaupt nicht zugänglich und einfach auch wirklich zu viel für das, was sie mitbringen. Okay. Das wäre jetzt mal so die Krafttrainingsreihenfolge. Das heißt, ich gucke mir immer das Alignment an und fange immer klein dabei an und schaue, okay, können wir immer noch die Stabilität halten? Dann schaue ich mir den ganzen Apparat da drumherum an. Das heißt, die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ich gucke mir die Atmung an. Ich schaue mir an, was ist so der Stresszustand? Ja, wie ist diese Person im Nervensystem gerade unterwegs? Ist die eher parasympathisch oder sympathisch unterwegs? Das heißt, ist die eher in so einem ganz entspannten Zustand, was wir ja im Yoga auch häufig erreichen wollen? Oder ist es eher so ein gestresster Zustand, was ich an der Atmung erkennen kann, am allgemeinen Spannungszustand? Das heißt, denn gerade auch der Bereich Nacken, Schulter ist halt auch ganz viel mit Anspannung oder Entspannung verbunden. Dabei kann man tolle Übungen auch mit den Augen machen, mit dem Kiefer. Das heißt, da gehen wir nochmal in so eine ganz andere Kategorie, die aber für die Schultern auch total relevant sein kann. Dann, was mir auch immer total wichtig ist, ist, was denkt die Person eigentlich über ihre eigenen Schultern? Wie ist sie emotional mit diesem Bereich ihres Körpers verbunden? Denn es ist ja so, dass was ich ganz häufig höre, ist, oh, ich habe gar keine Kraft in meinen Armen. Ja, das ist etwas, was vor allem Frauen ganz häufig sagen, ja, meine Schultern, die sind so schwach, und üben dann aber trotzdem 20 Sonnengrüße. Also das ist so, es ist ja auch ganz häufig so, das, was ich denke über meine Schultern und meine Arme, das verkörpere ich natürlich auch. Anstatt zu sagen, ja, meine Schultern sind schwach, zu schwach für das, was ich hier machen möchte, deswegen muss ich Kraft aufbauen. Denn jede Person, jeder Mensch kann Kraft aufbauen. Und das ist etwas, was mir auch ganz, ganz wichtig ist. Was sind dir die Glaubenssätze, die du hast zu diesem Bereich? Hast du vielleicht mal eine Verletzung, irgendein traumatisches Erlebnis in Bezug auf die Schultern? Hast du da vielleicht regelmäßig Schmerz, was ja auch wieder zu Angst und Anspannung führt? Das heißt, das ist auch etwas, was man sich immer anschauen darf, was man natürlich nur in einem Kontext machen kann, wo man wirklich 1:1 arbeitet. Ich kann nicht in einer Gruppenstunde sowas leisten. Aber besonders auch, wenn du vielleicht mit dir selber, mit deiner eigenen Praxis unterwegs bist, ist es auch ganz hilfreich, da mal hinzugehen und zu reflektieren und zu schauen, was glaube ich denn über meine Schultern oder über den Bereich, mit dem ich gerade arbeiten möchte. Wenn wir dann nochmal so ein bisschen weiterfassen, ist natürlich ganz wichtig, wie ist so der Hydrationszustand? Das heißt, wie fühlt sich auch die Haut an, das Bindegewebe? Ist das eher trocken und so ein bisschen rigide oder ist das schön saftig, das Fleisch? Also auch das ist etwas, trinkt die Person genug? Ist der Stoffwechsel gut? Ist es vielleicht sinnvoll, erstmal so ein bisschen Stoffwechsel in dem Bereich anzuregen, sodass ich da irgendwie so ein richtig schön saftiges Bindegewebe habe? Und dann kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen die Energielehre, die Meridiane mit einfließen lassen, denn das Feuerelement hat seine Meridiane durch die Arme laufend. Das ist so das Hauptelement in Bezug auf die Arme. Die Meridiane fließen dort durch. Das heißt, das ist auch etwas, was man sich absolut anschauen kann. Ne? Wie ist die Person generell so einzuordnen in einem TCM-Kontext? Vielleicht auch so ayurvedisch mal hinschauen. Also da kann man ja noch ganz, ganz viel weitergehen und dann auch dort so ein bisschen energetische Arbeit machen. Du merkst wahrscheinlich, wie komplex das Thema ist. Nicht nur dieses Thema, jedes Thema, was sich auf unseren Körper bezieht, ist komplex und kann in ganz viele Richtungen weitergedacht werden. Ich hoffe, du konntest hier heute in dieser Folge mal so einen kleinen Einblick da rein bekommen, wie ich jetzt zum Beispiel als yogatherapeutisch ausgerichtete Yogalehrerin denke, was ich auch alles beobachte, egal ob in einer Gruppe oder im 1:1, und was hinter solchen Sequenzen steckt. Und die Essenz des Ganzen habe ich in meinen Workshop zusammengepackt. Und da werde ich jetzt, wir werden auch ein bisschen Theorie machen, aber nicht so furchtbar viel, denn wir wollen vor allem auch ins Arbeiten kommen, ins Spüren kommen, denn das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, wie kann ich diese Theorie dann wieder übersetzen in die eigentliche Bewegung? Denn mit nur Theorie, das ist wie in der Yoga-Praxis, komme ich nicht weit. Ich muss das auch umsetzen. Ich muss das spüren. Ich muss Spannung und Anspannung und Entspannung spüren können. Ich muss aktiv werden können, spüren, wann ist meine Rotatorenmanschette aktiv, wann bin ich in einem guten Alignment und wann nicht. Das heißt, wir werden in diesem Workshop am 25.05. ganz, ganz viel in die Praxis gehen. Ihr werdet super viele Übungen mitbekommen, die ihr euer Leben lang habt, die ihr üben dürft. Und in unterschiedlichen Situationen quasi für euch nutzen können. Wir werden an all den Dingen arbeiten, die ich gerade besprochen habe. Also es wird wirklich mega, mega cool und ich freue mich auf alle, die dabei sind. Unten ist der Link in der Infobox. Schaut da vorbei und dann sichert euch euren Platz. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf alle, die kommen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.